Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Und so klingt die gefährlichste Droge der Zukunft. Verdächtig harmlos. Computerspiele und Internet. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sagt, das sind die Drogen der Zukunft. Die Zahl der Süchtigen steigt steil, in Lockdown-Zeiten natürlich noch viel mehr. Aber was kann man tun? Liegt es an den Spielen selbst oder liegt es am vielleicht gesellschaftlichen Umgang damit? Das fragen wir gleich einen Kinder- und Jugendarzt, der sich seit Jahren mit Computerspielen und Internetsucht befasst und der selber sehr gerne zockt. Ich bin Massimo Maio und wünsche einen wunderschönen Dienstagnachmittag. Die Droge der Zukunft ist das Internet oder auch das Smartphone oder auch die Medien. Es gab da unterschiedlichste Schlagzeilen in den letzten Wochen, weil die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung eine Studie veröffentlicht hat. 30% der Jugendlichen hätten eine problematische Internetnutzung. Vor 5 Jahren waren es erst 20%. Das ist eine steile Kurve und der Lockdown macht das Ganze sicher auch nicht besser. Das klingt alarmierend, wenn man das so sieht. Aber was genau steckt hinter diesen Zahlen? Computerspielsucht ist ja so ein Thema, über das gerne auch mal emotional und undifferenziert diskutiert wird. Und deshalb habe ich vor der Sendung mit einem gesprochen, der da quasi mittendrin steckt. Daniel Illy, der ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, beschäftigt sich seit Jahren speziell mit Videospiel- und Internetabhängigkeit und behandelt betroffene junge Leute. Und ich habe ihn erstmal gefragt, was sich denn für seine Patientinnen und seinen Patienten in diesen Lockdown- und Pandemiemonaten verändert hat.
Für meine jugendlichen Patienten, die mit mir versuchen, so einen Weg der Teilabstinenz zu gehen, also weiter kontrolliert zu spielen, war das im ganz Besonderen eine sehr schwierige Zeit, wenn dann auch noch sowas wie Schule weggefallen ist. Das war schon schwierig und die Konsumzeiten gingen eigentlich bei allen meinen Patienten sehr hoch.
Was sind das denn für Leute? Also wahrscheinlich haben ganz viele Hörerinnen und Hörer jetzt so ein Bild von zurückgezogenen Teenie-Jungs, die nicht anders können als zocken. Ist das so? Kann man sagen, wer davon besonders betroffen ist?
Also gegen dieses Bild wehre ich mich auch selber so ein bisschen, weil ich ja auch selber Videospieler bin. Das ist ja auch so Teil des Konzepts, ne? Dass ich das Ganze auf Augenhöhe versuche zu machen. Also nicht strafend auf den Konsum zugehe, sondern eben gucke, was fasziniert junge Menschen an dem Medium? Was sind vielleicht auch Vorteile des Mediums? Was sind aber auch Nachteile? Und den typischen Gamer gibt es so gar nicht. Man muss ganz individuell schauen und es gibt ganz, ganz verschiedene Menschen, die Probleme mit diesem Thema entwickeln können.
Auch geschlechtsmäßig kann man da nichts Spezifisches sagen.
Naja, es sind schon die Jungs, die im Helfersystem landen, also sich zum Beispiel in unserer Sprechstunde oder auch in anderen Beratungsstellen oder sowas vorstellen. Das ist auch ganz interessant, weil die großen epidemiologischen Studien, die wir zum Beispiel in Deutschland haben, das ist die PINTA-Studie, die ist schon ein bisschen älter, aber eigentlich somit die beste Datenbasis, die wir haben, die zeigt, dass im Bereich der Jugendlichen, also bei 14- bis 16-Jährigen, sogar häufiger Mädchen betroffen sind von dem Thema. Nur die tauchen halt nicht in den Sprechstunden zum Beispiel auf. Und woran liegt das? Naja, die Eltern werden halt hellhöriger, wenn sie sehen, dass der Junge zum Beispiel auf dem Bildschirm Kopfschüsse verteilt, Killerspiel spielt, wie dann manche Eltern sagen würden. Und das Mädchen, was in der Ecke sitzt und mit den Freundinnen chattet, das fällt dann erstmal gar nicht so auf, ne? Auch wenn es das vielleicht am Tag 5-6 Stunden tut.
Das heißt, es gibt da schon auch eine Unterscheidung? Also kann man da unterscheiden zwischen Computerspielsucht und Internetsucht?
Na, man kann da auf jeden Fall unterscheiden. Es gibt eben ganz verschiedene Themenbereiche, die diese Sucht eben betreffen kann. Also das kann einmal das klassische Spielen sein, das kann aber auch Internetrecherche sein oder jetzt heutzutage nicht mehr so en vogue, aber massives Downloaden von Sachen. Die Online-Kaufsucht ist zu nennen, Glücksspiel oder auch die Abhängigkeit nach pornografischen Inhalten im Internet.
Die Studie von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung spricht ja von der Droge der Zukunft. 30%, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Jugendlichen hätten bereits eine problematische Internetnutzung. Das klingt ja schon so ein bisschen alarmistisch. Wie ordnen Sie das ein? Geben diese Zahlen wirklich die Wirklichkeit wieder oder ist das zugespitzt?
Ja, ich finde die Zahlen leider nicht so ganz aktuell. Also wenn man ganz aktuelle Zahlen haben will, muss man sich, glaube ich, mit den Hamburger Kolleginnen und Kollegen beschäftigen. Die haben jetzt zum Beispiel im Sommer halt gesehen, dass die Nutzungszeiten unter den Corona-Maßnahmen teilweise unter der Woche massiv angestiegen sind. Ne? Das ist so das Aktuellste, was wir haben. Und ich hatte ja schon diese PINTA-Studie erwähnt, die eben somit die beste Datenbasis liefert. Wenn wir jetzt über die Abhängigkeit sprechen, sind wir da eher so im einstelligen Prozentbereich. Ne? Und der gefährliche Nutzungsbereich ist, betrifft aber sehr viel mehr Menschen. Wie viel genau das jetzt sind, das müsste ich auch nachschlagen. Das kann schon so ein bisschen in diese Größenordnung gehen, aber 30% fände ich jetzt, glaube ich, auch ein bisschen viel. Müsste man nochmal in der PINTA-Studie, glaube ich, nachgucken, was da bei diesen doch sehr guten Daten dann da eben gefunden wurde. Ich kümmere mich ja schwerpunktmäßig auch um die, die dann wirklich Abhängigkeitssymptome zeigen. Dazu bedarf es eben ein paar Symptome und nicht nur einfach, dass jemand sich mit dem Medium beschäftigt.
Und kann man da eine klare Grenze ziehen? Also wo endet das einfach gerne viel spielen wollen und wo beginnt die Sucht, die Krankheit?
Ja, diese Grenze lässt sich mitunter nicht immer ganz so einfach ziehen. Und da lohnt es sich vielleicht wieder, sich auch zu überlegen, wie kommen jetzt Jugendliche zum Beispiel zu unseren Angeboten? Die werden ja meist von den Eltern vorgestellt und die Eltern würden dann immer, also in den meisten Fällen sagen, naja, der spielt viel zu viel, ne? Der spielt irgendwie 10 Stunden oder sowas am Wochenende. Und die Spielzeit als solches ist eigentlich gar kein Abhängigkeitskriterium. Wenn mir was Spaß macht, dann verbringe ich da natürlich Zeit mit. Ne? Wenn das Kind 10 Stunden am Wochenende einen Roman gelesen hätte, dann hätten die Eltern es vielleicht nicht in der Sprechstunde vorgestellt, weil die Romansucht jetzt erstmal gesellschaftlich nicht so stigmatisiert ist, wie zum Beispiel Videospiele zu spielen. Ich nutze das dann auch therapeutisch, weil ich ja die Jugendlichen bei mir im Boot haben will. Ne? Das heißt, ich will ja, dass die möglichst merken, ah, ich mache denen ein Angebot, was auf deren Augenhöhe forciert. Und ich erzähle dann zum Beispiel auch, naja, an einem regnerischen Tag, wenn ein neues Spiel rauskommt, kann ich auch mal an einem Wochenende 2-3 Stunden da reinstecken. Entscheidender ist nämlich, dass man einfach andere Dinge nicht zeigt, ne? Zum Beispiel andere Lebensbereiche vernachlässigt. Im Fall der Jugendlichen wäre das dann zum Beispiel die Schule oder Hausaufgaben, dass man Freundschaften nicht mehr pflegt, ne? Dass man seinen Hobbys nicht mehr nachgeht, dass man Entzugssymptome hat, dass man Toleranz entwickelt, also immer mehr konsumieren muss, um den gleichen Effekt zu haben. Und das alles sind Symptome, die sie bei abhängigen Spielern dann finden, aber eben zum Beispiel nicht bei Freizeitspielern wie jetzt bei mir zum Beispiel. Da werden sie solche Symptome nicht finden.
Also möglich, aber gar nicht so leicht, die Sucht von der Lust zu unterscheiden. Wir wollen gleich weitersprechen, auch über die Frage, welche Rolle denn die Spiele selbst da haben, welche Art von Games oder von Anwendungen vielleicht besonders problematisch sind und was dann letztlich dabei helfen kann, die Sucht zu überwinden. Gleich mehr hier in Deutschlandfunk Kultur. Wir sprechen über Computerspiel und Internetsucht, die Droge der Zukunft, wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung kürzlich geschrieben hat. Der Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie Daniel Illy hat diese Schlagzeile gerade schon so ein bisschen eingeordnet. Und ja, tatsächlich scheint das Problem gerade zu wachsen in diesen isolierten Zeiten. Sprechen wir vielleicht mal über die Games an sich. Was würden Sie denn sagen, Herr Illy? Gibt es da besonders problematische Spiele? Welche Art von Games, von Apps machen besonders süchtig?
Oh, da rennen Sie bei mir offene Türen ein mit dieser Frage, weil die ganz essentiell ist. Man kann es so pauschal nicht sagen, weil jeder anders reagiert. Also ich habe schon das Gefühl, dass viele meiner Patienten jetzt vor allem Spiele spielen, die sie mit anderen spielen, also sogenannte Multiplayer-Spiele. Und es gibt sogenannte spielimmanente Faktoren, wie wir das nennen würden. Das heißt, dem Spiel eigene Faktoren, die dazu sorgen, dass man sich eher nochmal hinsetzt. Das sind zum Beispiel sowas wie Levelaufstiege, Lootboxen ist vielleicht ein Thema, was manche Hörenden auch schon mitbekommen haben.
Was ist das? Was sind Lootboxen?
Ja, letztlich sind das eigentlich Glücksspielmechaniken. Am bekanntesten ist da zum Beispiel das bei FIFA. FIFA ist ein Fußballspiel, ist auch ab 0 Jahren freigegeben, weil die Altersfreigabe, da komme ich gleich noch drauf, da eben sagt, naja, das könnte theoretisch schon ein Einjähriger spielen, kann er natürlich nicht. FIFA hat aber auch den Ultimate Team Modus. Da kauft man sich wie so früher Panini-Packungen, ne? So einfach Fußballer und stellt dann ein Team zusammen und das alles basiert eben auf einem, ja, ist letztlich ein Glücksspiel, ne? Oder vielleicht haben es manche auch mitbekommen, eine Debatte, die Jan Böhmermann angestoßen hat mit diesem Coin Master, dieser App, die dann auch simuliertes Glücksspiel darstellte für Kinder. Diese Faktoren werden aktuell gar nicht berücksichtigt. In der Altersfreigabe von Spielen zum Beispiel. Das geschieht in Deutschland durch die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle. Vielleicht hat man schon mal diese USK genannten Siegel auf den Spielen gesehen, ne? Ab 6, ab 0. Und ich kämpfe seit Jahren eigentlich dafür, mit denen ins Gespräch zu gehen und dass man eine Arbeitsgruppe gründet, um eben diese Spielfaktoren auch zu berücksichtigen, weil wir Kinder und Jugendliche aktuell in Bezug auf die Altersfreigabe nur vor Gewalt schützen und vor sexuellen Darstellungen und vor Drogenkonsum. Aber die spielimmanenten Faktoren, die Bindungsfaktoren, die ein Spiel hat, die werden leider im Moment noch gar nicht berücksichtigt.
Und wollen die nicht gesehen werden? Oder woran liegt das, dass man da so wenig drauf reagiert?
Naja, die USK ist letztlich eine halbstaatliche Organisation. Das heißt, sind letztlich Vertreter aus der Spieleindustrie, die sozusagen den Jugendschutz umsetzen. Da könnte man jetzt, wenn man sagt, man hat mit dem Medium gar nichts am Hut, eben sagen, naja, klar wollen die nicht, dass die Spiele daraufhin untersucht werden, weil die ja damit Geld verdienen. Ich als Selbstspielender sehe das aber noch viel drastischer, weil ich denke, dass es Zeit ist, dass wir Spielenden auch dieses Thema aufgreifen, ne, und sagen, okay, Spiele sind ein wunderbares Hobby. Ne? Wir kommen vielleicht noch dazu, dass wir auch ganz viele positive Beispiele von Spielen finden. Und manche werden eben von diesen Spielen abhängig. Und diese Menschen müssen wir schützen. Und denen müssen wir spezifische Therapie zukommen lassen. Und deswegen sollte die Diskussion auch innerhalb der Industrie geführt werden. Sonst führen die nämlich andere Menschen, die sich vielleicht weniger mit dem Thema auskennen. Und dann sind wir wieder in den Nullerjahren, wo es heißt, jeder, der irgendwas spielt, wo geschossen wird, wird zum Amokläufer. Mhm. Ne? Und das kann eigentlich nicht das Ziel sein.
Über diese Debatte würde ich gerne gleich mit Ihnen noch weitersprechen, aber erstmal interessiert mich noch, wie Ihre Arbeit denn aussieht, also wie so eine Behandlung aussehen kann von jungen Menschen, die da nicht mehr so richtig rauskommen. Was können Sie da tun? Wie können Sie da helfen?
Wir haben einfach gemerkt in unserer Arbeit, dass es ganz entscheidend ist, das auf Augenhöhe zu machen, dass Jugendliche sich da abgeholt fühlen, dass wir eben nicht im Auftrag der Eltern irgendwas jetzt umerziehen. Ne? Das Kind soll jetzt bitte eine Eins in der Schule nur noch bringen und überhaupt keine Spiele mehr spielen. Das ist ja auch nicht wirklich realistisch. Sondern es geht vielmehr darum, Motivationen bei den Jugendlichen selber zu finden. Und die findet man in aller Regel. Ne? Auch Jugendliche in der schlimmsten Pubertätsphase wollen sich eigentlich nicht mit ihren Eltern streiten, sondern die wollen zu Hause ein harmonisches Klima haben. Oder manche sind vielleicht einsam, wünschen sich eine Beziehung, ne, und schaffen es aber irgendwie nicht, andere anzusprechen und leben so diese soziale Ängstlichkeit dann eben in Form eines Online-Rollenspiels aus, wo man ein bisschen mehr Distanz zu den Menschen hat. Und diese Punkte versuchen wir rauszufinden und da dann anzusetzen. Mhm. Und was meiner Meinung nach am besten hilft, ist eben eine Gruppentherapie. Das heißt, wir arbeiten dann einfach mit mehreren Jugendlichen im Team sozusagen an diesem Thema. Jeder hat sein Ziel. Das Ziel ist dann eben kontrolliert zu spielen, das alltägliche Leben nicht zu vernachlässigen und wieder zurück ins sogenannte Real Life zu kommen.
Wenn Sie das so beschreiben, dann klingt es schon ein bisschen so, als bräuchte es in Zukunft vielleicht noch mehr Fachärzte wie Sie, die sich gerade genau mit Computerspielen und Internetsucht befassen. Würden Sie das auch so sehen, dass es in Zukunft noch ein viel größeres Problem werden wird?
Ja, ist es. Wir werden in wahrscheinlich 2022 ein neues Diagnosesystem bekommen in Deutschland. Und dann wird die Gaming Disorder, wie man sie aktuell noch nennt, Videospiel- und Internetabhängigkeit, wird dann offiziell eine Erkrankung werden. Und deswegen nutze ich jetzt auch alle Möglichkeiten, die ich bekomme, junge Kolleginnen und Kollegen auszubilden, damit eben nicht die übernehmen, die das Ganze verteufeln oder dieses hohe Potenzial, das es auch hat, wenn man sich mit dem Medium auseinandersetzt, anstatt es einfach wegzunehmen, dass eben diejenigen am Ruder sind und dann den entsprechenden therapeutischen Bedarf auch abdecken können. Der wird auf jeden Fall massiv da sein.
Hm. Kommen wir vielleicht zum Schluss nochmal auf diese größere gesellschaftliche Ebene. Wie sprechen wir über Computerspiele, über Computerspielsucht? Haben Sie das Gefühl, dass es immer noch so von so einem Lagerkampf geprägt? Das haben Sie ja vorhin auch schon angesprochen, also dass es die einen gibt, die ganz schnell rufen, Computerspiele sind ganz böse, und auf der anderen Seite gibt es dann die Spieler, die das Problem gar nicht sehen wollen. Wie könnte das denn konstruktiver, zielführender werden, diese Debatte?
Ich bin immer ganz erleichtert, wenn ich Eltern habe, die auch selber spielen. Und sei es jetzt nur mal als Kind mit einem Gameboy irgendwie Super Mario gespielt, dass die einfach wissen, was ist die Faszination an dem Spielen. Und schwieriger ist es dann, wenn man auf Menschen trifft, jetzt nicht nur bei Eltern, sondern auch mit Fachkollegen, die einen schief angucken, wenn man erzählt, dass man selber auch spielt. Es gibt so ein breites Spektrum an Spielen und es gibt wirklich tolle, wunderbare Spiele, auch für diese Altersgruppe, ne, wo man Geschichten erzählen kann, die man irgendwie nur in diesem Medium auch erzählen kann. Entscheidend ist ja immer, was man aus einem Medium eben macht und wie es genauso auch im Literaturbereich Hochliteratur gibt, und auch schon gibt es eben auch bei Videospielen eine ganz breite Facette an den verschiedensten Spielen und die werden ganz unterschiedlich genutzt. Deswegen wehre ich mich so ein bisschen gegen diese Pauschalisierung.
Deshalb braucht es natürlich da eine differenziertere Auseinandersetzung und vor allem eine fachkundige Auseinandersetzung, wie sie auch eben Daniel Illy macht, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Lübben in Brandenburg. Vielen herzlichen Dank für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch hier.
Sehr gerne, ich habe zu danken.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von Susanne Balthasar.
Corona-Diktatur und Rückführungspatenschaften sind die Unwörter des Jahres 2020. Erstmals wurde damit ein Unwortpaar gewählt. Die Jury der sogenannten sprachkritischen Aktion erklärte zur Begründung, das Thema Corona habe dominiert, aber auch in anderen Themenbereichen seien weiterhin inhumane und unangemessene Wörter geprägt und verwendet worden. Raphael Stübing.
Der Begriff Rückführungspatenschaften tauchte im Zuge der EU-Migrationspolitik auf. Er sei zynisch und suggeriere, dass Abschieben eine gute menschliche Tat sei, so die sprachkritische Jury. Mit dem Wort Corona-Diktatur würden politische Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie diskreditiert. Dieser Ausdruck verharmlose tatsächliche Diktaturen und verhöhne die Menschen, die sich gegen Diktatoren wenden, so die Jury weiter. Unwörter der vergangenen Jahre waren Klimahysterie, Anti-Abschiebeindustrie und alternative Fakten.
Die Lyrikerin Monika Rink erhält in diesem Jahr den Berliner Literaturpreis der Stiftung Preußische Seehandlung. Mit der 51-Jährigen werde eine Dichterin ausgezeichnet, deren Werk durch Lust am Klang und gedankliche Präzision besteche, heißt es in der Begründung der Jury. Der seit 1989 vergebene Literaturpreis zur Förderung der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur ist mit 30.000 Euro dotiert. Der Preis soll am 9. Februar im Berliner Rathaus verliehen werden. Der Bund unterstützt in diesem Jahr deutschlandweit 73 Kultureinrichtungen bei Sanierungen und Modernisierungen mit insgesamt rund 32 Millionen Euro. Der Erhalt der kulturellen Infrastruktur gehöre zu den wichtigsten kulturpolitischen Zielen des Bundes, erst recht in diesen Zeiten der Krise, erklärte Kulturstaatsministerin Grütters in Berlin. Birgit Schmeitzner.
Es geht zum Beispiel um verbesserte Bühnentechnik im Schauspielhaus Bochum und der Hamburger Staatsoper. Bei der Alten Pinakothek in München stehen Sicherungsmaßnahmen an. Das Museum Ulm bekommt einen Zuschuss für die Ausstellung zum UNESCO-Welterbe Höhlen- und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb. Grütters sagte, Kultur stifte Identität und Zusammenhalt. Und es gehe darum, viele Menschen für, so Grütters wörtlich, unser vielfältiges und reiches Kulturerbe zu begeistern.
Der Schauspieler Albrecht Schuch wird zusammen mit 9 europäischen Kolleginnen und Kollegen in diesem Jahr als Shootingstar ausgezeichnet. Das teilte das Netzwerk European Film Promotion mit. Der Preis soll auf besondere Talente aufmerksam machen, gilt als Sprungbrett für eine internationale Karriere und wird während der Berlinale im Juni vergeben. Schuch wurde durch Filme wie Berlin Alexanderplatz und Systemsprenger sowie die Fernsehserie Bad Banks bekannt. Die Jury lobte seinen klaren Willen, sich selbst bis ans Limit und darüber hinaus zu treiben. Nominiert wurde er für seine Rolle in Dominik Grafs neuem Film Fabian, der im April herauskommen soll.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Hallo, wir feiern in dieser halben Stunde den Staub. Genau, den grauen, normalen Staub bei Ihnen zu Hause unterm Homeoffice-Schreibtisch. Statt sich ständig über den zu ärgern und nachzuwischen und den Kampf am Ende dann doch immer wieder zu verlieren, lassen wir den Staub einfach mal liegen und wir schauen ganz genau hin. Der hat nämlich eine ganze Menge zu erzählen. Was genau? Das hören wir in 10 Minuten hier. An was denken Sie bei dem Wort Windows? An Fenster oder an Computer? Lässt sich eigentlich kaum mehr auseinanderhalten, ne? Und an beidem hängen wir in diesen Zuhausezeiten gerade ganz besonders. Wobei ich wette, die digitalen Fenster kriegen bei weitem mehr Aufmerksamkeit von uns. Über dieses Verhältnis zwischen Windows und Windows denkt der Autor Fabian Saul nach in unserer Reihe Fensterblicke.
Fensterblicke. Als sich Microsoft in den 80er Jahren entscheidet, den sogenannten Interface Manager in Windows umzubenennen, ist die symbolische Parallele zwischen dem Fenster und dem Fenster am Computer gesetzt. Ein neues Fenster öffnen ist seitdem eine der häufigsten Handlungen, die wir alle am Computer täglich viele Male ausführen. Windows bedeutet etymologisch Windaugen. Was die Augen für den Körper sind, das sind die Fenster für die Häuser. Aus dem Dunkeln heraus sammelt es, wie der Dichter Paul Celan einmal schrieb, was Welt war und was Welt bleibt. Und das Format der Fenster am Computer sind im Kino des Auges nachempfunden. Wo der Film wie das blinzelnde Auge Frames, also Einstellungen pro Sekunde arrangiert, sind es im Browser die Tabs. Eine einfache Recherche auf Wikipedia und 30 Tabs später die Frage, Wie bin ich eigentlich hierher gekommen? Im Podcast The Rabbit Hole der New York Times aus dem Frühling 2020 rekonstruiert der Protagonist seinen Weg in die Tiefen des Internets. Es ist die Geschichte einer politischen Radikalisierung und zeigt die Bannkraft des Bildschirms.
Hey man, congrats on your journal.
Oh my god, our kids are listening to Elvis.
Keep fighting back.
Die Fenster zur Welt werden vervielfacht, doch der Weg der Algorithmen ist oft affirmativ. Man bekommt mehr von dem, was man bereits gemocht hat. Und im Fall des Protagonisten in The Rabbit Hole ändert sich dadurch langsam auch die Wahrnehmung der Welt, die ihn umgibt. Tab für Tab im Livestream auf Twitch, auf YouTube-Kanälen und in Foren verdichtet der Browser Informationen, aber diese werden immer stärker selbstreferenziell und lösen sich irgendwann geradezu manisch von den Fakten ab. Sie legen eine eigene Interpretation der Welt vor. Abseits der oft voreiligen Medienkritik zeigt The Rabbit Hole, welche Bedürfnisse nach der Interpretation der Welt am Screen des Computers befriedigt werden und wie diese Bedürfnisse politisch manipuliert werden können. Vielleicht ist es nicht so, dass das Kino unsere Wahrnehmung verändert hat, sondern dass es entsprechend unserer Wahrnehmung konzipiert wurde. Und vielleicht trifft das auch auf die Screens des Computers und des Handys zu. Neben der Kritik des Interfaces und der kapitalistischen Zwänge muss eine kritische Betrachtung dieser Medien dann auch die von ihnen angestoßenen philosophischen Fragen nach der Wahrnehmung der Welt einschließen. The Rabbit Hole stellt auch die Frage nach der Möglichkeit von Begegnung und Empathie am Screen. Denn der Protagonist fühlt sich gesehen und verstanden. Und erst später fragt er sich, ob all das wirklich stattgefunden hat oder er manipuliert wurde. Und ist es nicht so, am Ende des Zoom-Calls, alle haben gewunken, aufgelegt und plötzlich sieht man nur noch das eigene Bild im Fenster des Browsers. Aufatmen, geschafft und für einen kurzen Moment Leere und die Frage, sind wir uns gerade wirklich begegnet?
Die neue Folge der Fensterblicke von Autor und Gründer des Flaneur-Magazins Fabian Saul. Und bis Ende der Woche haben wir jeden Tag einen neuen Blick vor und hinter die Scheibe hier in Deutschlandfunk Kultur. Und jetzt betreten wir die letzte, wirklich wilde, ungezähmte Ecke unseres Alltags, dort, wo der Staub regiert. Staub ist überall, immer viel zu viel, viel zu schnell. Wir verlieren immer gegen ihn. Drüber ärgern ist auch ziemlich einfach, aber ihn bewundern ist letztlich viel schöner. Und es gibt tatsächlich auch einige gute Gründe dafür. Cora Knoblauch hat mit einer Staubforscherin gesprochen.
Bevor ich die Staubforscherin und Theoretikerin Bettina Fissmann zu Hause besuche, robbe ich noch schnell unter mein Sofa, um ein paar dicke Staubmäuse einzusammeln. Warte ich weich und grau. Eine Ansammlung von Stoffpartikeln, Haaren und Hautschuppen. Doch ausgerechnet heute finde ich dort keine. Bettina Fissmann ist nicht überrascht.
Das ist das Wesen des Staubes. Der macht, was er will. Also der ist wirklich nicht kontrollierbar. Autonomer geht's nicht.
Staub schwebt, während alles andere zu Boden sinkt. Wenn die Sonne durch die Fenster scheint, sehen wir die Staubteilchen milliardenfach durch die Luft wirbeln, gleiten und segeln. Staub ist immer um uns, an uns. Er ist exakter und persönlicher als jeder Fingerabdruck. Und wir produzieren ihn permanent selbst.
Man denkt immer, der kommt von außen, aber der kommt natürlich von sich selber.
Staub ist sozusagen unser eigenes Leben, zerrieben in kleinste Teilchen.
Was jetzt interessant ist, ist, dass bis heute ist der Staub das letzte mit dem bloßen Auge wahrnehmbare. Und dadurch ist er sozusagen auch ein Tor in den unsichtbaren Bereich. Und das hat eben in der Wissenschaft ganz viele Theorien hervorgebracht.
Viele Physiker haben sich mit Staub befasst. Albert Einstein zum Beispiel und der Naturwissenschaftler John Tyndall. Auch Walter Benjamin schreibt in seinem Passagenwerk über Staub.
Kann man Staub hören eigentlich,
ja,
wenn man sich Mühe gibt?
Ja, ist ganz verrückt. Also man kennt den Staub auf der Platte. Also den, der sich in die Ritzen setzt. Na, das Knicken, Knastern.
Die grauen Staubhäufchen unterm Sofa und hinter der Tür gelten als Lagerstaub, lerne ich. Der permanent um mich herum segelnde Staub ist sogenannter schwebender Staub. Und der ist beinahe noch autonomer als der lagernde. Die winzigen Staubpartikel fliehen vor uns, wenn wir sie fangen wollen, und batten sich scheinbar zielsicher und wie festgeklebt an Gegenstände. Kleine Staubmäuse wachsen rasch an zu immer größeren, denn Lagerstaub zieht durch seine elektrostatische Aufladung noch mehr Staub an sich. Und hat übrigens nicht in allen Zimmern einer Wohnung dieselbe Farbe. Die Staubmäuse in meinem Wohnzimmer sind rötlich-grau, im Schlafzimmer eher bläulich. Kleidung, Polstermöbel, Bettwäsche und vor allem Haut und Haare hinterlassen kleinste Farbpigmente im staubigen Fingerabdruck der Zimmer.
Wie oft saugst du?
Ich sauge gar nicht. Ich mache nur Wischtechnik.
Unauffällig schmule ich bei der Staubforscherin Bettina Fissmann in die Zimmerecken ihrer Wohnung. Doch da sieht es nicht staubiger aus als bei mir zu Hause. Ist es möglich, dass der Staub weniger wird, wenn ich Frieden mit ihm schließe, ihn einfach ignoriere? Staubforscherin Bettina Fissmann erzählt von Quentin Crisp, britischer Dandy, Exzentriker und Autor. Sting widmete der schwulen Ikone Crisp seinen Song Englishman in New York. Crisp lebte in den 80er Jahren in einem Apartment in New York und stellte dort folgende Theorie auf. Nach 4 Jahren hat die Staubanlagerung in einer Wohnung ihren Höhepunkt erreicht. Danach wird's nicht mehr, der Staub zerfällt. Crisp reinigte sein New Yorker Apartment über 5 Jahre nicht. Es muss furchtbar gerochen haben. Er selbst sah übrigens stets aus wie aus dem Ei gepellt. Ein Journalist fragte ihn mal, wie es sein kann, dieses verdreckte, staubige Apartment, im Gegensatz dazu Crisps gepflegte Erscheinung.
Die Antwort von Quentin Crisp ist, if I would have spent the time cleaning the apartment, there wouldn't be an appearance.
Klar, wer viel putzt, hat eben auch weniger Zeit für andere Dinge. Man muss es natürlich nicht machen wie der Dandy Crisp, aber weniger saugen, mit dem eigenen Staub leben und akzeptieren.
Dass es so ein Tor ist in wirklich ein empirisches Denken, weil der Staub ist Medium, der ist Material, der ist Feind, der ist Störung. Das ist eigentlich das Schöne daran.
Wow, Staub. Cora Knoblauch war das im Gespräch mit der Staubforscherin Bettina Fissmann. Und wir werden Staub wahrscheinlich nie wieder sehen wie zuvor.